Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian, ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Hallo.
Hallo, liebe Hallo René, willkommen im schönsten Podcast der Welt.
Danke sehr.
Ja, gerne, gerne. Und ich hoffe, du hast alle Energie mitgebracht für den heutigen Podcast, denn es haben ja einige brisante Spiele angestanden. Und zwar haben wir da zum einen die alte Dame, die auswärts auf Atalanta traf und ja, das zweite Topspiel, insofern man es noch als Topspiel bezeichnen darf.
Not gegen Elend.
Genau. Ja. Not in Persona von dem AC Mailand und Elend quasi charakterisierend für den SSC Neapel. Sollen wir es als Topspiel noch deklarieren oder ist es eigentlich nur so eine Partie von zwei Mittelfeldmannschaften?
Boah. Wir können es Flop-Spiel nennen vielleicht.
Genau.
Nachher kommen wir dann vom Top-Spiel zum Flop-Spiel.
Zum Flop-Spiel,
so, ja, genau. So machen wir das halt.
Alles klar, gut. Haben wir uns darauf auch schon geeinigt, liebe Tifosi. Also fangen wir jetzt erstmal mit dem Top-Spiel an. Ja, und das dürfen wir auch so nennen, denn der Tabellenerste durfte gegen den, oh, jetzt habe ich einen Hänger, gegen Atalanta, wie viele sind die denn? Jetzt muss ich schon überlegen, die sind ja gar nicht mehr auf dem Champions-League-Platz, die waren noch auf Platz 5 oder 6, ne?
Ja, warte mal, Cagliari war vorne, Lazio war vorne, ja,
müsst ihr. Wie ihr seht, sind wir gut vorbereitet, aber es ist mir auch egal, ich stehe zu meinen Lücken.
Aktuell sind sie Sechster.
Ja. Jawohl, dafür habe ich einen Serie A-Experten hier. Ja. Wenigstens einer, der Bescheid weiß, also die sind Sechster, war trotzdem ein Topspiel, denn wir wissen, wozu dieses Atalanta imstande ist. Ja. Und ja, man hat auch gesehen, die haben direkt angefangen wie die Feuerwehr. Ne? In der ersten Halbzeit haben die Bergamaschi den italienischen Rekordmeister überrollt. Und ja, es waren einige Hochkaräter dabei in der ersten Halbzeit, denn bereits in der 15. Spielminute gab es ja schon einen Elfmeter für Ladea und ja, den zimmerte der 20-jährige Musa Barov dann an die Latte, René. Warum lässt man einen so jungen Mann wie Musa Barov in so einer Situation ran?
Die Frage habe ich mir selbst auch gestellt und ich habe es mir nicht beantworten können.
Okay.
Boah, ja, beim Stand von 0-0, wenn es da 3-0 steht für Atalanta, dann sage ich, okay, lass mal den jungen Hupfer auch ein Tor erzielen, aber boah. Also, dass da nicht Papu Gomez oder so in die Bresche springt, das hat mich schon gewundert, muss ich sagen. Also, für mich jetzt auch nicht der glücklichste Griff. Ja, und nicht ersichtlich, dass ich das mache, nein. Ja.
Der etatmäßige Elferschütze ist ja Duvan Zapata, der war ja verletzt. Genau. Damit die Tifosi Bescheid wissen. Also, er schießt normalerweise die Elfer, aber es war wirklich schon sehr, sehr merkwürdig, dass an dessen Stelle dann Musa Barov den Strafstoß schießt, vor allem, weil der gefühlt seit einem Jahr gar keine Rolle mehr spielt. So, ne? Der war ja damals ein Riesentalent. Also er ist mit Sicherheit immer noch ein Riesentalent. Aber alle haben ja eigentlich gedacht, er würde letzte Saison seinen Durchbruch schaffen. Und auf einmal hat er gar keine Rolle mehr gespielt, weil vorne Iličić, Zapata und Gomez alles abgerissen haben. Genau. Und dann auf einmal muss er in die Bresche springen. Also das fand ich auch sehr merkwürdig. Okay, gut. Aber es ging trotzdem vielversprechend weiter. Die Bergamaschi ließen sich nicht irritieren, haben weiter wunderbaren Angriffsfußball gespielt. Und ja, dann gab es ja noch zwei Riesenchancen durch Pasalic zum einen. Aber die größere Torchance hatte ja sicherlich Hans Hattebur gehabt. Kannst du dich an dessen Torchance erinnern? Ey, Alter, den muss er machen, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, ein F-Jugendspieler hätte den sogar reingemacht. Und wie viel Meter waren das? 4 Meter? 5 Meter vorm Tor?
Im Fünfer war er, glaube ich, ja.
Tormann liegt geschlagen am Boden? Und dann sowas, Alter. Also da habe ich echt nichts mehr ausgehalten. Das war
Ja, es lag
Riesenmöglichkeit.
Piscotin echt nur an der Chancenauswertung von Bergamo, dass die nicht
Ja.
mindestens 1, eher 2-0 geführt haben. Also eher zu dem Zeitpunkt fand ja Juve gar nicht statt.
Ja.
Wenn man ehrlich ist, war ein Grottenkick. Also von
Ja.
Juventus bis dorthin schrecklich zum Zuschauen. Also.
Ja, vor allem hatte die alte Dame nicht eine einzige Torchance in der ersten Halbzeit. Und da frage ich mich doch, was ist da los? Hast du eine Erklärung dafür? Weil, also das war
Saribol ist
schon.
es. Das ist Saribol.
Das ist der Saribol, ne? Neu definiert. Wir gucken nur noch zu.
Er spielt ihn immer in die falsche Richtung. Das ist ein bisschen verwirrend. Vorher hat er immer gegen Juve gespielt, gibt es ihn in die defensive Zentrale von Juve und jetzt spielt er es gleich, aber mit Juve. Das ist halt scheiße. Ja. In der zweiten Halbzeit schnallt er das dann meistens und dann lässt er es doch wieder in die richtige Richtung spielen. Ja.
Genau.
Also für
Ja, es
mich
ist
auch
ja.
kaum erklärlich. Also, boah. Es ist ja nicht das erste Mal. Also wenn man jetzt sagt, von den 13 Spielen, ich will es nicht übertreiben, aber 9 Mal war Juve dann schon grottig unterwegs und hat trotzdem gewonnen. Also boah, die Performances sind nix, da hat sich nichts verbessert zu Allegri im Vorjahr. Also wenn man sich ja
Ja.
gehofft hat, das wird ein
Ja.
brillantes, schönes Spiel für die Zuschauer, das ist es absolut nicht. Nein.
Ja. Ja, das ist wirklich krass, ne? Weil man kann ja jetzt nicht sagen, ey, Juve hat nicht das Personal für den Saribol zu spielen, ne? Das kannst du nicht sagen. Also dafür ist der Kader einfach zu hochwertig besetzt. Nur dann frage ich mich, ist der Saribol vielleicht einfach out, wenn man sich anschaut, wie Atalanta diese Partie eigentlich dominiert hat, das ganze Spiel über. Klar haben sie am Ende verloren. Wir kommen auch gleich noch zu den Gegentreffern. Wir sind ja erst in Hälfte 1, aber ja, keine
Ja,
Ahnung, ja.
was jetzt Lippi zum Beispiel gesagt hat im Interview heute, der Trainerwechsel bringt normalerweise viel Unruhe und Unsicherheit und Probleme dann auch oft mit, wenn du so einen stabilen Trainer und System gehabt hast wie unter Allegri, auch wenn es nicht schön war zum Ansehen.
Ja.
Aber er sagt dann, Sarri ist so intelligent oder intelligent genug, um zu erkennen, dass die Mannschaft da vielleicht Jahre braucht und lässt jetzt unter Anführungszeichen den Von
Allegri-Fußball spielen?
er, genau,
Oh, hör doch auf!
lässt ihn spielen und versucht halt pro, keine Ahnung, pro Monat 2% von Saripol dazu zu geben. Also, dass er das
Okay.
sukzessive aufbaut über das Jahr hinweg und dass man dann den wahren Saripol dann vielleicht erst im Frühjahr oder im nächsten Jahr dann sieht. Er sieht das als
Alter
große
Schwede.
Intelligenz von Sari, dass er den Spielstil von Allegri momentan noch weiterzieht und erst sukzessive den Saripol implementieren möchte.
Okay, kann man so erklären, ja. Und wäre natürlich, wenn man das jetzt mit Marco Giampaolo und den AC Mailand vergleicht, eine sinnvolle Variante, ja. Weil
Genau.
da war es ja genau umgekehrt. Aber ach, ich weiß nicht, Sarri hat eigentlich bei seinen Mannschaften immer gezeigt, dass die seine Spielidee sehr schnell adaptiert haben, ne? Und dass es jetzt gerade beim italienischen Rekordmeister nicht klappt, finde
Ja,
ich
aber
interessant, ne? Aber
ja.
okay.
Das ist auch das Einzige, was man ihnen aktuell vorwerfen kann, wenn man nicht auf die
Ja.
Punkte sieht, dann sage ich alles
Ja,
richtig gemacht.
ja, ja. Das definitiv. Das definitiv. Aber lass uns mal in die zweite Halbzeit gehen. Denn, wie gesagt, mit 0:0 ging es dann in die Halbzeit. Atalanta ganz klar spielbestimmt. Juve nicht mit einer Torchance. Und so sollte das auch in der zweiten Halbzeit weitergehen. Und in der 55. Minute war es dann soweit. Und die Gastgeber konnten sich durch das Tor von Robin Gosens belohnen. Und ja, man muss ganz klar sagen, tolle Vorarbeit auch von Moussa Barow, ne?
Genau, ja, da hat er es wieder gut gemacht.
Ja, fand ich auch. Da hat er schön die Juve-Abwehr beschäftigt. Eine wunderschöne Flanke auf Gosens gebracht, der übrigens auch der einzige Atalanta-Akteur war, der im Strafraum wirklich frei war. Alle anderen waren gedeckt von Juve. Aber ja, wie siehst du es? Gab es für dich Schuldige in dieser Szene?
Ja klar, der war Gosens jetzt nicht manngedeckt und aber er ist auch für mich da schon ziemlich stark eingelaufen. Gosens ist auch in der Luft relativ gut, vor allem wo in der Offensive gefällt mir der Gosens sehr, sehr gut. Hat auch schon einige Tore, glaube ich. Hat der Typ schon 4 Stück heuer?
Keine
Boah,
Ahnung, ich bin
keine
nur der
Ahnung, aber
dumme Moderator.
ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen. Also der in der Offensive Sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ihn da Manndecken erzählen oder wer ihn aus den Augen gelassen hat, aber klar ist mir da der Abstand ein bisschen zu groß, weil du rechnest natürlich mit einer Flanke, was soll Barrow sonst da draußen machen?
Ja.
Und da muss die Zuordnung einfach ein bisschen besser funktionieren.
Ja.
Aber ansonsten war es doch schon sehr, sehr stark rausgespielt und die Flanke ist auch gut getimt gewesen, finde ich.
Ja, die war sehr gut getimt. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie die da standen im Fünfer. Und da habe ich gesehen, Bonucci war bei Pasalic und der Quadrado, der war bei Toloi. Ne? Und eigentlich ist Quadrado ja der Außenverteidiger, der eigentlich dann auch Gosens zugeordnet wäre. Aber er musste halt einrücken, weil auch De Ligt eingerückt war. Und dadurch ist Gosens frei geworden. Und Khedira war eigentlich der einzige Spieler im Zentrum direkt vor dem Tor, der niemanden hatte. Und der war absolut im Tiefschlaf und hat sich auch nicht angesprochen gefühlt, um mal zu gucken, ah, Alter, wer steht denn hier eigentlich so frei, ne? Das war dem eigentlich scheißegal. Und am Ende haben dann ziemlich blöd reingeguckt, als der Gosens das Ding da reingeköpft hat, ne? Also,
Ja.
so wie ich die Situation gesehen habe, fand ich Khedira schon sehr, sehr passiv in dieser Szene. Und ich kann mir vorstellen, dass er nach dem Spiel noch eins hinter die Löffel bekommen hat von Sarri für
Nicht
die
nur in der
Aktion.
Szene eigentlich, muss ich sagen.
Ja,
Kedira eigentlich im ganzen Spiel im Tiefschlaf eigentlich. Also, ja.
das stimmt. Gut, auf jeden Fall Atalanta dann hochverdient in Führung gegangen. Und ja, die alte Dame erstmal nichts von sich hören lassen weiterhin. Aber dann knapp 20 Minuten später sind die dann auch mal aufgewacht. Und ja, da muss man sagen, mit der ersten Torchance klingelte es dann auch schon zum 1:1. Und ja, es war richtig, richtig bitter für Ladea, denn wenn man sich
Schön rausgespielt
anschaut, ja genau, wenn man sich anschaut, wie schön das rausgespielt war von der alten Dame.
Sunnyball.
Alter, ich habe mich gefragt, was für übermächtige Kräfte da am Werk sein müssen, dass so ein Treffer zustande kommt. Kannst du mir das mal bitte erklären? Du als Serie A-Experte hier im Podcast, erklär mir bitte, wie so ein Treffer zustande kommt. Ich möchte es verstehen.
Mit Voodoo, mit Voodoo-Zauber. Also
Ja,
das
ne?
war Wahnsinn, dass die Kugel da fünfmal Ping-Pong-mäßig hin und her springt, dann hüpft sie doch wieder hin vor die Haxen und der schießt dann aber auch wieder einen an. Also, boah, also, pff, das war
Aber
nichts.
Alter, jetzt weißt du, was der Sarri im Training macht. Der verteilt seine Voodoo-Puppen und dann geht's ab. Da
Ja.
ist kein Taktiktraining mehr. Ne?
Ja, anders geht's nicht, scheinbar. Also,
Ja.
es war ein absolutes Zufallsprodukt, meiner Meinung nach. Und bis dorthin war auch nicht damit zu rechnen, dass Juve überhaupt einen Punkt holt. Also, fairerweise. Ja.
Ja. Also nochmal für die Tifosi, die das Tor nicht gesehen haben. Ich versuch's ein bisschen zu erläutern. Dybala dribbelt in den Mann rein, der Ball wird dann irgendwie abgelenkt zu Toloi, der mit einer verunglückten Befreiungsschlag raus aus dem 16er. Der Ball kam dann postwendend wieder zurück, aber auch ohne Technik oder sonst irgendwas, vor die Füße von Higuain. Der hat dann einfach Toloi im Rücken stehen, der eben noch unglücklich geklärt hat, und schießt aus der Umdrehung irgendjemanden an. Und der Ball kullert rechts unten ins Tor.
Tor des
Also,
Monats. Tor
ja,
des Monats.
ey, unglaublich. Also ich glaube, da hätte jeder Inter-Fan, ja, der sich gewünscht hat, dass Juve an dem Tag verliert, wird sich in diesem Moment einen Strick geholt haben und seiner Bude aufgehangen haben, oder?
Ja, der ist rausgesprungen aus dem Balkon, 20. Stock. Was soll's?
Ja.
Ich hau's Leben weg.
Kopfsprung, Alter, aufs Beton, auf den Asphalt. Ohne
Aber.
Scheiß, da bist du wirklich froh, dass du kein Inter-Fan bist und sowas miterleben musst. Das muss so wehgetan haben in dem
Ja, oder
Moment,
auch
ne?
Bergamo-Fan, also da,
Ja, ja,
die
ja.
hatten wahrscheinlich ähnliche Gefühle. Aber ich
Ja.
muss ehrlich sagen, obwohl Juve bis dorthin so grottig gespielt hat,
Ja.
habe ich für mich, war klar, dass Juve noch gewinnt. Also ohne Scheiß, ab dem 1-1 hat man dann gedacht,
Ja.
ja, okay, typisches Juve-Spiel, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf 1-2. Also
Ja.
das war für mich schon wieder, das habe ich mal gedacht, ganz am Anfang mal gedacht, gegen wen soll Juventus überhaupt ein Spiel verlieren? Also das war mal überhaupt so mal eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, weil ich mir gedacht habe,
Ja.
was sind die schwersten Spiele im ganzen Jahr? Inter auswärts, Bergamo auswärts. Und mir gedacht, das sind so die schwersten Spieler, die du im ganzen Jahr haben kannst.
Ja.
Inter auswärts haben sie sich schon geschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn sie gegen Bergamo nicht verlieren, gegen wen sollen die auswärts verlieren? Neapel, das ist Katastrophe. Also die können Juve aktuell nicht Paroli bieten. Die Römer und Cagliari, ja, sind vielleicht noch unangenehm, aber Inter und Bergamo auswärts ist schon das härteste Programm. Und dann haben wir gedacht, ich habe schon wieder so ein bisschen im Urin. Heute schlägt wieder das Juve-Gen zu. Diese Siegeraura, die
Ja,
Juve umgibt, die
ja.
ist undurchbrechbar.
Voodoo.
Ja,
Voodoo-Aura, ja. Sieger-Voodoo-Aura.
und ja, ich folge gerne, also deiner Anleitung wieder, aber du wirst sicher gleich zum nächsten Tor kommen und da hat es ja dann eh schon geklingelt wieder.
Ja, also, um deine Aussage zu ergänzen, ich glaube, es wird irgendeine Kackmannschaft sein, die Juve besiegt. Ich meine, Lecce hat es schon angedeutet. Ich glaube, es wird auch irgendeine Kackmannschaft sein, wo keiner mit rechnet und genau dann schiebt sich Inter an Juve vorbei. Definitiv. Aber die Topspiele entscheiden ja trotzdem für sich. Das ist auf welche Art auch immer. Und es ist auch nicht despektierlich gemeint, liebe Juventini. Wir sind da wirklich ganz neutral. Wir sehen das ganz sachlich. Aber es war wirklich spielerisch unterirdisch bis zu diesem Zeitpunkt. Natürlich hat dann das 1:1 auch dafür gesorgt, dass die Gemüter der Juventus-Spieler dann neuen Mut geschöpft haben und Atalanta verunsichert war dadurch, ne? Trotz alledem haben sie weiter nach vorne gespielt und dann kam die nächste strittige Szene und zwar bekam eigentlich der defensive Mittelfeldspieler Remo Freuler rechts außen den Ball, wollte flanken und dann springt Emre Can so komisch hoch, dass er mit seiner Hand, die ganz klar weg vom Körper war, oder was war das, Ellbogen? Ich bin mir
Ellbogen
nicht,
was?
war es der Ellbogen? Innerhalb des 16ers den Ball an den Ellbogen bekommt und somit theoretisch ja Hand spielt, ne? Aber Schiri Gianluca Rocchi sagt nein. Kannst du das nachvollziehen? Oder also wie passiert auch das? Weil er ist ja noch zum Monitor gerannt und hat sich's angeschaut. Der sagt nein.
Ja, keine Ahnung. Zwei
Wie
Spiele
geht
vorher
das?
sagt er ja, dann beim nächsten sagt er wieder nein, beim da sagt er wieder ja. Das Problem liegt daran, dass die Schiri immer noch die Möglichkeit haben. Weiß ich nicht. Es gibt immer noch einen Graubereich bei solchen Regeln scheinbar. Also das war Verbreiterung trotzdem der Körperfläche. Er schießt den Arm an. Das war doch jetzt bei der letzten 20 Mal 15 Mal Elfer. Also
Ja.
5 Mal wieder nicht. Also es ist da nicht das Problem, dass es da nicht gegeben hat, dann muss es aber bei einem anderen Mal auch wieder nicht geben. Für mich ist das einfach nicht greifbar. Diese Regel ist nicht greifbar. Letztens es war auch mal eine Szene mit dem Licht, da hat es dann geheißen, ja, warum ist das kein Hand gewesen und hin und her, okay, dann habe ich recherchiert und dann habe ich gelesen, okay, wenn der Ball zuerst ein eigenes Körperteil erwischt und dann vom Fuß auf die Hand geht, dann ist es keine Elfer. Okay, steht im Reglement so drinnen, alles klar, ganz klare Sache, kein Elfmeter, wie der Licht der Ball an die Hand gesprungen ist.
Ja.
Aber in diesem Fall habe ich nichts gefunden. Das war einfach die persönliche Meinung von Rocky, hat sich gedacht, ja, okay, hat den Kopf weggedreht. Ja, aber
Ja.
deswegen gibt man keinen Elfer. Ich weiß nicht. Also für mich ist es halt nicht greifbar.
Ja, nee, also letzten
Schwierig.
Endes hat er ja seine Körperfläche damit vergrößert. Und das ist ja laut Definition sollte sowas ja reichen, für einen Elfer zu kriegen. Aber okay, ich glaube, irgendwo versucht Gianluca Rocchi auch die Bestechungsgelder der Wettmafia unterzubringen und das bisschen Spielraum, was er hat in seinen Entscheidungen, wollte er dann natürlich auch ausnutzen. Ne? Ich
Ja,
meine,
Gasperini hat sich auch ziemlich eingeschossen auf die Szene dann danach.
erzähl,
Sie
was
hatten
hat er
ja
gesagt?
am Wochenende eine Unterredung mit dem CEO der Schiedsrichter, Rizzoli, ich glaube, ist der CEO, also der
Ja,
Chef der Schiedsrichter. Und da haben sie das eben angesprochen und vor allem diese Elfer-Szenen und dann haben sie sich auch ausgetauscht und Gasperini hat gesagt, glaube ich, das ganze Treffen war auch für den Arsch oder für was soll es sein, weil du im nächsten Spiel wieder nicht weißt, was Elfer ist und was nicht. Was ist jetzt Hand und was ist nicht Hand? Also die Regeln sind einfach ein Witz. Also betrifft es nicht das, das sind so viele Regeln. Also letztens eine, keine Ahnung, wo ich mir auch aufs Hirn gegriffen habe, da bei den Elfer von Lazio und Lecce, wo dann Lapadula einen halben Schritt eingelaufen ist und vier Spieler von Lazio standen aber schon einen Meter drinnen und er gab dann den Elfer nicht, weil Lapadula auch, also, weiß
Ja,
nicht,
das
also,
war genauso ein Bullshit.
ja, was soll das? Also, das ist nicht greifbar, die Fans greifen sich da schon aufs Hirn, das sollte was verbessern, das verbessert gar nichts. Also, dann lassen wir das Scheiß VAR und dann ist auch in Ordnung, wenn er den Elfer nicht gibt, weil hätte man Videobeweis nicht, würde ich sagen, lasst es. Der Elfer ist ein Witz. Also grundsätzlich. Aber wir haben ja schon 100 solche Szenen gehabt, wo sie dann danach Elfer gegeben habe, weil der Ball an die Hand gegangen ist. Und ich habe mir in der Szene gedacht, okay, Ball geht an die Hand, er streckt den Arm ein bisschen aus, auch wenn er
Ja.
Kopf wegdreht, muss Elfer sein eigentlich. Habe
Ja,
ich
eigentlich
gedacht.
schon.
Aber
Ja.
ja, gab es nicht und ja,
Ja.
ist
Also ich
also.
glaube, da hat Sarri mit seiner Voodoo-Puppe außen auch nochmal dafür gesorgt, dass der Schiri Gianluca Rocchi auf einmal grauen Star hatte oder sowas. Oder Star, sagt man ja, ne? Also irgendwas wird er gehabt haben, dass es nicht gesehen hat. Ich weiß auch nicht was. Aber da müssen wirklich langsam höhere Mächte am Werk sein. Ansonsten kann ich mir das hier echt nicht mehr erklären. Und ja, ich glaube, spätestens da hat sich dann ein paar weitere Nerazzurri den Strick geholt, als die Szene dann auch noch kam. Aber ja, das Spiel ging ja weiter, es war noch lange nicht aus und das sollte sich dann ganz schnell rächen, denn dann schlugen die Bianconeri in dieser trotz alledem mitreißenden Partie, ja, muss man auch mal sagen, es war eine sehr attraktive Partie,
Dann
wieder
hat es
einmal.
eigentlich angefangen, muss man schon sagen. Dann war auch Juve im Spiel drin. Also dann hat
Genau,
man Juve auch
spätestens
besser
dann haben sie
gefallen.
gemerkt, der Schiri steht hinter uns, jetzt können wir Gas geben. Sorry, ich bin gerade wieder. Ich habe mich gerade auch eingeschossen auf den Schiedsrichter. So, auf jeden Fall, dann wussten sie, sie haben auch den Neutralen hinter sich und es ging weiter nach vorne. Diesmal war es zur Abwechslung wieder einmal Gonzalo Higuain, welcher nach einer Vorlage von Cuadrado perfekt im 16er angespielt wurde und mit Leichtigkeit vollenden konnte. René, also da müssen wir mal ganz klar sagen, war auf jeden Fall schön rausgespielt von der alten Dame,
Oje, Mini, da
ne?
gibt's da gibt's das Megadetail, das du jetzt übersehen hast, wo
Nee, ich
danach
hab's übersehen. Ich hab nichts übersehen. Ich weiß, was du meinst. Ja, soll ich das
mich
jetzt schon erwähnen?
ja, okay, es war schön rausgespielt. Nein. Es war grundsätzlich schön rausgespielt, obwohl die Szene niemals dorthin laufen hätte
Genau,
dürfen.
genau.
Ja.
Denn worauf
Ja.
mein Serie A-Experte hinaus möchte, ist, dass ja, dieses Tor eigentlich nie hätte stattfinden dürfen, da es anscheinend wieder eine Fehlentscheidung gab.
Ja, das habe ich dann versucht, ganz intensiv zu recherchieren. Ja.
Ja.
Kurt Rado hat,
Ja.
ich schätze, 30, 35 Sekunden vor dem Tor den Ball
Ja.
auf der rechten, in der eigenen Hälfte mit der Hand berührt. Ja.
Genau.
Und dann läuft die Szene weiter, der Ball kommt in die Mitte und dann jetzt beginnt das Reglement, wo so ein bisschen mitdenken könnt, weil die Szene läuft zwar weiter und Pasalic berührt den Ball in der Zwischenzeit ganz, ganz leicht, spitzelt ihn aber nur zu Bonucci. Ist für mich keine Brechung des Spielrhythmuses, denn der Ball bleibt immer noch in Juventus Hand, auch wenn Bergamo mal eine Millisekunde den Ball berührt hat. Dann geht es raus auf die linke Seite, Higuain dribbelt rein und dann wieder so ein Ping-Pong-Ding, wo eigentlich schon Bergamo auch wieder kurz so einen Millimeter den Ball hatte. Dann fällt er doch wieder Higuain vor die Beine. Wieder Bergamo berührt zwar den. Vielleicht haben wir einen Schiedsrichter in der Community, der was sagt, ob das schon reicht, wenn Bergamo-Spieler mit der Zehenspitze den Ball berührt, dass das dann eine neue Spielszene ist. Aber ich denke nicht. Also, denn die Szene läuft ja trotzdem weiter und Juve bleibt im Ballbesitz. Und dann kommt es nach 30 Sekunden eben zu dem schön rausgespielten Tor, das Higuain eiskalt
Ja.
abschließt. Also, ja, individuelle Klasse trotzdem von Gonzalo. Stark gemacht. Aber eigentlich braucht man da gar kein Video, wer weiß denn, dass Cuadrado den Ball mit der Hand spielt. Das hat die
Sieht
Großmutter
jeder.
von der
Ja.
gegenüberliegenden Seite gesehen und die
Ja.
hat grauen Star und hat es auch gesehen. Also
Die hat den grauen Star, Alter. Mein
ja,
Gott, ey, das
man muss
ist
schon
echt.
sagen, also wenn du da Bergamo-Fan bist oder Inter, da gibst du
Das
den
tut
Glauben
weh.
auf.
Ja,
Nein, da
das
gibst du den
tut weh.
Glauben auf. Ja.
Definitiv. Okay. Gut. Gehen wir mal weiter zum nächsten Tor. Ja, zu dem wir eigentlich brauchen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. 3-1 dann durch Pauli Dybala hat er sehr, sehr gut gemacht. Dybala gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? War auch somit an
Ja.
allen drei Treffern beteiligt. Ja, mal indirekt, mal direkt, jetzt,
Ja.
indem er das Tor selber gemacht hat, aber generell gefallen mir Higuain und Dybala sehr gut da vorne. Also
Mir auch.
das muss man
Ja.
schon zugeben, ne?
Richtig
Und
geiles
ja.
Duo. Also mir gefällt beide auch wirklich großartig.
Ja.
Also die harmonieren auch blind, kommt mir teilweise vor. Also
Würdest du
beide auch
mir
Spiele.
zustimmen, wenn ich dich frage, Gefallen dir Dybala und Higuain mehr als Ronaldo und Higuain?
Ja. Ja, würde ich aktuell schon sagen, ja.
Okay. So, Leute, ne?
Ja.
Das sagt der Serie A-Experte hier im Podcast und das sollte jedem zu denken geben, ne? Es ist wirklich, glaube ich, langsam gehen die Lichter aus für Ronaldo. Das behaupte ich jetzt mal so frech. Oder wo willst du den noch hinstellen? Jetzt mal ganz ehrlich,
ja,
wo willst du den hinstellen?
Jetzt war ja ein bisschen das Argument einiger Fans, auf das ist dann Sarri auch nach dem Spiel dann eingegangen,
ja,
dass er dann, ja, bei Ronaldo muss er dann spielen, wenn er wieder fit ist und jetzt gegen Atletico und hin und her. Und
ja.
Sarri hat dann gesagt, ja, ob, also die Fans haben dann gemeint, ob Higuain und Ronaldo nicht vorne und Dybala hängend. Und der hat gesagt, Dybala spielt nicht hängend, er ist auch kein Zehner, Dybala ist ein Striker.
Ja.
Und hat
richtig
quasi nochmal betont, dass das ist die Position von CR7.
Ja.
Was man zwar jetzt rausgehört hat, Sarri hat auch heute im Interview gesagt, das war ein ewig langes Interview, aber ich habe dann einen Teil übersetzen können, dann trotzdem hat nicht so viel Zeit. Und da hat aber dann, ist auch Dybala auf Higuain und auf CR7 eingegangen, hat das Ganze analysiert, wie man mit CR7 nie was gewesen war. Das können wir ja nachher dann noch abhandeln, ist egal, das wird ein eigener Part. Aber ist dann auf die einzelnen Spieler eingegangen und so ein bisschen die Frage, die spielen wird, und er hat gesagt, Cristiano Ronaldo ist der beste Mittelstürmer der Welt. Das hat er dann im Interview nur so stehen lassen. Und jetzt war ihm dann danach die Frage, wer spielt quasi wieder neben CR7. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es dann tatsächlich so leicht wird für Sarri. Denn Higuain und Dybala strahlen eigentlich, wenn Ronaldo nicht dabei ist. Und ja, wird eng, ja. Aber es hat auch noch jemand anderer gestrahlt, bevor wir den vergessen und jetzt dann auf Ronaldo einhaken, weil er immer wieder in der Kritik gestanden ist, möchte ich diesmal auch wieder für De Ligt die Lanze brechen. Ich habe es in der vorigen Woche schon gemacht. Und seine Zweikampfwerte waren, obwohl Juve im Tiefschlaf war, war es nicht De Ligt, der im Tiefschlaf war. Ja, das war eher die Mittelfeldabteilung, meiner Meinung nach. Und De Ligt hat von 9 Zweikämpfen 8 Stück gewonnen. Also
Ja,
das ist ein richtig
überragend.
kranker Wert. Der hat 90% seiner Zweikämpfe gewonnen. 5 Torverhinderungen, hat sehr, sehr viele lange Bälle gespielt, 7 Stück, tolle Spieleröffnung, 87% seiner Pässe sind angekommen. Und auch Bonucci, zweikampfmäßig sogar positive Werte, also
Was? Echt? Positiv
von
sogar.
7, ja, von 7 hat er 5 Stück gewonnen, also für Bonucci
Für Bonucci ist das
richtig,
gut, ja.
richtig zweikampfstark, ja, 9 Torverhinderungen, auch Bonucci muss man
Ja.
sagen, also die beiden finden sich besser ein. Und das
Ja.
Argument ist jetzt nicht mehr so klar, dass man jetzt sagen muss, der Licht muss raus, wenn es nur nach der Leistung geht. Also müsste jetzt Demiral rein. Den würde ich trotzdem gern mal sehen, muss ich sagen. Aber
Ja.
der Licht finde ich schon, der hat sich jetzt verdient immer mehr jetzt, dass er da, das, also es macht Sinn, dass man so viel bezahlt, vielleicht jetzt nicht.
Ja,
Es war
ja,
jetzt schon
ja.
richtig viel, aber für die Fans, glaube ich, können sich jetzt schon darauf einstellen, dass das mit De Ligt sehr, sehr gut funktionieren kann in Zukunft. Also die beiden haben mir defensiv, muss ich sagen, gut gefallen.
Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Danach wenden wir uns noch der Causa Ronaldo kurz zu, bevor wir dann zu den nächsten Flop-Spielen und anderen Spielen kommen, liebe Tifosi. Deswegen bleibt gespannt. Und ja, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir haben ja eben schon angekündigt, dass wir uns auch noch der Causa Ronaldo widmen werden. Und René, was ich schon wirklich ein bisschen komisch fand, war, dass nach der Auswechslung gegen Milan, ne, haben ja alle mitbekommen, Ronaldo, die Diva, war angepisst, dass er ausgewechselt worden ist. Die Spieler haben negativ darauf reagiert. Bonucci hat vor den Medien gesagt, wir werden mit ihm reden, weil das geht so nicht. Und dann nahm ihn Sarri auf der anschließenden PK in Schutz und meinte ja, er sei schon seit Wochen am Knie verletzt oder so oder angeschlagen und deswegen hätte er ihn rausgeholt, weil er sich so durch das Spiel gequält hat, die letzten 2 Spiele. Und dann wundert es mich ehrlich gesagt, dass anstatt die Länderspielpause auszusetzen und seine Verletzung auszukurieren, fliegt ein Cristiano Ronaldo zur Nationalmannschaft, schießt dann 2 Spielen 4 Tore, spielt annähernd durch, kommt zurück und wird direkt wieder als verletzt deklariert. Macht dich das nicht nachdenklich, Alter? Das stinkt doch zum Himmel. Also es, ich sag dir jetzt mal, was meine Verschwörungstheorie ist. Ich glaube, dass es intern wesentlich mehr gekracht hat, als es nach außen ersichtlich ist. Nur die Juve-Verantwortlichen, Offiziellen, tun natürlich nach außen schönen Schein wahren, dass Ronaldo sich einsichtig gibt, weil er auf Insta da entsprechende Friedensposts gemacht hat und so. Aber ich glaube, intern muss das richtig geknallt haben. Und Sarri wird erkannt haben, dass die Mannschaft nun mal besser ist ohne Ronaldo seit Wochen. Das haben einfach die Ergebnisse gezeigt. Die Einwechslungen, die für Ronaldo aufs Spielfeld kamen, haben die Spiele entschieden. Sei es die Baller, sei es ein Douglas Costa und wie sie alle heißen. Wir haben es eben schon besprochen, Higuain und die Baller funktionieren besser ohne Ronaldo. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass den Juve-Verantwortlichen definitiv klar ist, wenn die ganz ehrlich mit dieser Situation umgehen würden. Und jetzt stell dir mal vor, die würden den Ronaldo auf die Bank setzen. Was wäre denn medial bitte los? Der Laden würde untergehen. Ey, die Medien, die würden so eine Unruhe in den Verein bringen, dass man sich denkt, hey, wir sagen lieber, er ist verletzt und setzen jetzt auf Dybala und Higuain. Ja, und bewahren dadurch erstmal die Ruhe und gucken, wie das funktioniert, als ein Ronaldo jetzt ganz öffentlich und ehrlich auf die Bank zu setzen mit der Begründung, hey, es funktioniert gerade besser ohne ihn. Also das ist gerade meine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, ob du daran teilhast, aber irgendwie habe ich im Urin, dass es so ist. Wie siehst du es?
Ja, zum einen, also nach dem Spiel hat sich ja dann eben, wie du es gesagt hast, Cristiano Ronaldo dann entschuldigt. Sarri war richtig, es war die richtige Entscheidung, ihn rauszunehmen. Er ist nicht bei 100% hin und her. Ja. Und auch jetzt im Spiel war er ja nicht mal im Kader.
Ja.
Da hat er dann geschrieben, voller Fokus auf die Regeneration und dass er wieder 100% zurück ist. Das hat alles ziemlich vernünftig und normal geklungen. Wenn man es jetzt aber so sieht, warum lässt Juve ihn überhaupt abreisen? Das ist schon ziemlich schräg. Wenn ich jetzt merke, tatsächlich, und er schleppt sich ein bisschen durch, was ich schon glaube. Ich glaube tatsächlich, dass er ein bisschen angeschlagen ist, aber dann lasse ich ihn nicht zur Nationalmannschaft abreisen. Ich meine, andererseits müssen sie, glaube ich, das ist mit dem Verband so geregelt, aber dann muss er ja nicht spielen, wenn er selber merkt, dass er nicht fit ist. Also das ist ein bisschen schräg. Das Einzige, wenn du es jetzt auf Juve-Seite oder auf Ronaldo-Fan-Basis sehen möchtest, dann könntest du vielleicht sagen, bei Portugal reichen die 70%, wo er sich durchschleppt halt, dass er dort 4 Tore macht gegen so tote Mannschaften wie Litauen oder keine Ahnung, gegen wen die gespielt haben.
Ja.
Und in der Serie A reicht es nicht, wenn du die Konkurrenz hast von Dybala und Higuain, aber welche Konkurrenz hat Ronaldo bei Portugal jetzt fairerweise?
Ja. Ja.
Da kannst du ihn auf keinen Fall rausstellen. Und bei Juve mit Douglas Costa, mit Dybala, mit Higuain, selbst Mandzukic, der nicht mal im Kader ist, das sind schon hochkarätige Spieler und da wird es dann tatsächlich schwieriger. Also da reicht für mich ein Ronaldo mit 80% ganz sicher nicht. Da sind ein Higuain und ein Dybala mit 100% stärker als Ronaldo mit 80%. Das ist auch meine Meinung. Ich habe aber noch eine lustige Theorie trotzdem, weil ich jetzt sachlich Theorie, analysiert habe.
Ja.
Meine Theorie ist, wenn Ronaldo, der hat gar kein Problem mit Sarri und so. Also das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja,
es gibt ein einziges Problem, das Ronaldo hat und darum wieder so schnell wie möglich die Liga verlassen.
Jetzt kommt's.
Ronaldo ist aktuell, bevor seiner Verletzung, noch, wie soll ich sagen, der König Italiens gewesen. Aber er fürchtet, dass der Kaiser Zlatan das Land betritt. Und er schaut, dass er bald genug das Zweite gewinnt. Ja? Denn er kann keinen zweiten Rivalen innerhalb der Liga dulden. Und wenn da jemand medial gleich viel oder mehr Aufmerksamkeit bekommt, das schmeckt immer nicht. Da hat er dann schon aus Spanien die Flucht angetreten mit Messi.
Ja,
der könnte mal so sitzen lassen. Ja.
Ja, Ronaldo hat ja schon durchaus angedeutet, dass er leicht narzisstische Züge hat und wenn er dann wirklich im Mittelpunkt steht und alles der Serie A auf einmal zlatanisiert wird, das ist eine legitime Theorie.
Was glaubst du, wenn zum Moderator kommt zu Zlatan und dann sagt, wer ist neben Cristiano Ronaldo der beste Stürmer der Liga? Und er sagt dann,
wer ist Cristiano Ronaldo? genau so sieht das aus. Das wird der auch eiskalt bringen, ne? Da traue ich dem voll zu. Das wird der bringen, Alter, definitiv. Ah, ja. So ein geiler Sack.
Für alle, die vielleicht Transfermarkt nicht so aktiv sind, also wir wissen jetzt nicht, wo er landen wird, Zlatan natürlich, aber es sind drei Mannschaften konkret an Zlatan dran mit Neapel, Milan und Bologna und wir hoffen natürlich, dass er in die Serie A wechselt, wo dann hin, egal, aber Zlatan polarisiert einfach und das wäre für die Liga wieder eine immense Aufwertung. Also wenn er da kommen würde, das ganze Rampenlicht mit Ronaldo natürlich und mit Ibrahimovic, da haben wir dann vielleicht die mit Messi, aber die strahlendsten Spieler, also das sind schon mehr polarisierend als die Spieler, kannst du fast gar nicht mehr.
Wacht mal ab, der Messi, der wechselt zu Inter im Sommer.
Ja, hat eh nur
kein Scheiß. Das habe ich irgendwo gelesen mal, vor ein paar Monaten.
Das lese ich schon seit 6 Jahren, dass der zu Inter wechselt.
Also ich nicht seit 6 Jahren, ich habe es aber auch gelesen und irgendwas stand da, dass die chinesischen Investoren da angeblich schon irgendwie intern was mit dem am Start haben und der hat ja auch seinen Vertrag noch nicht verlängert, der Kerl. Der läuft ja 2021 aus und er darf nächsten Sommer den Verein ablösefrei verlassen, Alter. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich. Das hat Barcelona eingeführt für Spieler über 32, soweit ich weiß. Das war auch für Xavi und für Iniesta gleich. Das ist so Traditionsgeschichte. Nur das, um ein bisschen das zu erklären, gehaltsmäßig, warum das, glaube ich, im Träumeland ist, was du jetzt gerade sagst. bei Inter ist aktuell der Topverdiener Lukaku, glaube ich, mit knapp 8 oder 9 Millionen. Der Topverdiener der Liga ist Ronaldo mit 31 Millionen und Messi schnappt knapp 40. Wenn Messi wechselt, möchte er natürlich auch mehr Gehalt meistens haben. Das wird den Gehaltsrahmen so massiv sprengen, dass bei Inter wahrscheinlich keiner mehr den Trainingsplatz betritt, wenn sie wissen, der Nächste verdient 6-mal mehr als ich. Also
brauchen die auch nicht, Alter. Wenn die Messi haben, brauchst du keinen mehr. Stellst alleine auf, kein Problem. Hast einen Konto aus und Messi auf dem Platz. Reicht doch.
Lukaku wurde dann mit 6 Raten zu je 10 Millionen dann geholt und bei Messi geht dann Gehalt von 40, also ich weiß nicht, mit Financial Fairplay und so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber geil wäre es natürlich schon. Ibra, Ronaldo, Messi in der Serie A.
Ja, Mann, das wär's, oder?
Also dann würde ich mal sagen, die Premier League kann scheißen gehen.
Ja, glaube ich aber auch, das glaube ich auch. Gut, dann machen wir die Kiste hier zu, liebe Tifosi. Ich denke, wir haben uns echt lange dem Thema Juve und Ronaldo und alles gewidmet. Und wir kommen zum nächsten Flop-Spiel. Und zwar haben wir es ja schon angekündigt. Der AC Milano traf zu Hause gegen das formstarke SSC Neapel. Das ist schon so ironisch. Naja, glauben mir die Leute das noch, ne? So wie ich hier die Ansage mache. Also, ich hoffe, ihr hört die Ironie da raus, liebe Calcio-Liebhaber. Und zwar, ja, trafen wirklich zwei absolut angeschlagene Teams aufeinander mit dem AC Mailand und dem SSC Neapel. Das Spiel ging 1-1 aus durch die Tore von Lozano und Bonaventura, der, ja, nach seiner langen Verletzung erstmals wieder treffen konnte. Und, René, was sagst du zum Bonaventura, nachdem er in der Startelf stand und auf dem Flügel einen Hakan vertreten musste und eigentlich, ja, also wie ich fand, eine ordentliche Figur gemacht hat, ne?
Also sicher auf rot-schwarzer Seite für mich der beste Mann. Hat auch ein bisschen Unberechenbarkeit reingebracht, einmal da auf der linken Seite nach, wo er den Ball da noch verspeispitzelt und auch im Dribbling stark war, hat mal zwei Leute stehen lassen, nur mit Fouls eigentlich gestoppt werden.
Ja.
Also für das, dass er eigentlich so von so einer langen Rückkehr jetzt erst eigentlich wieder reinrutscht, fand ich, dass das ein richtig, richtig gutes Spiel war vom Bonaventura. Also
der hat uns auch mental, fand ich, stabilisiert, so, ne, mit seiner Routine, die er mitgebracht hat und seiner Erfahrung, hatte ich das Gefühl.
Genau, weil wer hat sonst Routine außer Bonaventura? Na, Bilia halt, aber Bilia ist halt nicht in Form.
Alter, ey.
Und alle anderen Spieler haben eigentlich keine Routine im gesamten Kader eigentlich, ne? Also der zweite Torhüter mit Pepe Reina. Also von dem her ist Bonaventura lebensnotwendig eigentlich für Milan. Und das haben wir auch vor der Saison gesagt, dass man in der Wunschaufstellung für Milan quasi hätten wir auch Bonaventura eingeplant gehabt aus diesen Gründen, die wir gerade genannt hatten. Aber bei Bonaventura hat es dann doch länger gebraucht, als wir es zwei geglaubt haben oder gehofft haben, dass er schon spielen kann.
Ja, das stimmt. Also allgemein kann man auch konstatieren, dass Piolis Truppe spielerisch eigentlich eine ansehnliche Partie abgehalten hat, obwohl so wichtige Spieler wie Calhanoglu und Bennacer gefehlt haben und auch Samu Castillejo ausgefallen ist und Suso einfach mal gar nicht berücksichtigt wurde, auf der Bank gehockt hat. Der wurde ja nicht mal eingewechselt. Das hat mich am meisten überrascht, wie konsequent Pioli da, wie heißt es,
Ja, aber
durchzieht. Ne?
schräg war es ein bisschen, dass vorher ja der Sonnenmoderator gesagt hat, dass in der vorläufigen Aufstellung Susu drinnen war und dass sie dann rausgestrichen haben, 10 Minuten vorher, weil er sich beim Aufwärmen verletzt gehabt hat. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit es dann gestimmt hat, weil er war dann trotzdem noch auf der Bank.
Ja,
Also,
ja.
ich weiß nicht. Also, fairerweise muss man sagen,
Hast du noch was gelesen, dass er wirklich verletzt ist im Nachhinein? Weil ich habe jetzt nichts mitbekommen.
nein, dass er jetzt verletzt ist, habe ich nicht gelesen, aber ein verletzter Susu hätte wahrscheinlich immer noch besser gespielt als ein
Rebic.
Rebic, der eigentlich das Bild, das danach jetzt kursiert ist, wo Rebic mit dem Handy in der Kabine sitzt. Ich weiß nicht, ob es während dem Spiel war oder vor dem Spiel oder nach dem Spiel, aber das finde das passt so richtig gut. Also Rebic war irgendwie, ja, auch wie wenn er am Spielfeld sein Handy dabei gehabt hätte. Also der hat doch gar nicht
Ja.
gewusst, dass gerade ein Fußballspiel läuft.
Ey,
Also das war
Alter.
ja, wie waren der geistig, ja, so Alzheimer-Patienten, die so
Ja,
irre durch die Stadt laufen. Also so ist mir
ja.
Ante Rebic vorgekommen. Also was ist mit dem Spieler los? Milan hat in
Digi.
Unterzahl gespielt, solange Rebic schon fällt war.
Ja.
Wahnsinn.
Ohne Scheiß, Digi, ich war echt fertig, als ich gesehen habe, wie der teilweise die Bälle angenommen hat. Hast du gemerkt, fast jeder Ball ist ihm irgendwie versprungen ins Aus oder 2 Meter vom Fuß weg
Der
und
erste Kontakt ist Regionalliga-Niveau.
Katastrophe. Ja, ne?
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kenne ihn ja von Frankfurt. Der kann das wesentlich besser. Der scheint aber mental so stark verunsichert zu sein, dass mir das echt zu denken gibt. Klar, die rechte Seite ist auch nicht seine starke Seite. Aber Alter, so kannst du dich auch nicht präsentieren, ne? Das muss man halt schon auch klipp und klar sagen. Ich fand, gegen den Ball hat er gut gearbeitet. Da hat er sich Mühe gegeben. Aber am Ball hat er teilweise echt schon viel Mist gebaut und uns auch viel kaputt gemacht mit seinen technischen Mängeln und Konzentrationsaussetzern, ne? Aber so, um nochmal auf die gesamte mannschaftliche Leistung zu kommen, so spielerisch war das ansehnlich von Milan.
Ja, es
Aber
war auch die
was?
letzten Wochen ansehnlich, muss man sagen.
Genau,
Aber sie
genau.
haben halt nie einen Punkt geholt. Ja. Also jetzt haben sie
Genau.
das erste Mal eigentlich gepunktet nach einem ansehnlichen Spiel.
Ja. Aber wie fandst du, also was hast du dir über diese haarsträubenden Fehlpässe im Spielaufbau gedacht? Das war ja jetzt eigentlich, ich hatte gedacht, wir hätten es jetzt langsam abgestellt, aber wir haben gegen Neapel, haben wir schon wieder angefangen mit der Scheiße, ne?
Aber ich fand es ehrlich, weil ich habe das versucht auf gleich zu bewerten bei Neapel fast noch krasser. Da hat Insigne, ich glaube, es war im Spiel, drei Szenen habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, wo Insigne freistehend aus 10 Metern gerade den Ball Milan-Spielern die Füße gespielt hat.
Ja, das war
Wo ich mir
krass.
gedacht habe, was
Ja.
ist der Insigne, der ist mir auch weggetreten vorgekommen. Also der
Ja,
ist ja
ja.
momentan auch ein Schatten seiner selbst, was das
Ja.
beim Fußballspieler die Psyche ausmacht. Also den Insigne, den erkennst du ja nicht wieder, der
Nee.
läuft ja auch rum, wie wenn sie einen Fuß geschossen hätten. Also das
Ja,
war klar,
ja.
das eine, die eine Szene macht einen Haken, schießt den Ball an die Latte, aber das war dann auch für mich so halb Zufallsprodukt. Ich weiß nicht, also das, okay, eine Szene, die hat ordentlich ausgesehen, auch die Flanke von Rebic, wenn man jetzt sagen wird, beide hatten eine Szene,
Ja, immerhin eine, ja.
die tragbar war, ja, aber das war
Ja,
auch bei Milan und bei Neapel, da fand ich wirklich den Begriff Flop-Spiel optimal, weil es war teilweise, wie du sagst, auch
schwach.
auf Milans Seite und bei Neapels Seite auch, und es war im Spielaufteil teilweise chaotisch und wieder Serie B-Niveau, also das war
Ja,
boah, das
ja.
auch
Das kann
phasenweise
Milan
verpasst.
gut, anscheinend, ne? Also wir können unsere Gegner auf Serie B-Niveau runterziehen. Das haben wir schon gegen Juve bewiesen,
Ja,
ne? Also vielleicht ist das ja
genau.
auch die Taktik von uns, ne? Also
Ja, anders geht's nicht.
ja, das scheinen wir anscheinend ganz gut
Und
zu
dann
machen.
sieht es wieder ansehnlich aus. Ja? Das ist
Ja.
nämlich der Trick dran. Milan spielt eigentlich eh die ganze Zeit voll Kacke. aber sie versuchen den Gegner die Scheiße aufzuzwingen und dann schaltet Milan um und spielt dann hin und wieder 15 Minuten gut, dann sieht es auch gleich geil aus. Ja, das ist so ein bisschen die Strategie von Pioli.
Ist
Nein,
so.
Spaß
Ja, das
beiseite.
ist.
Also spielerisch ist schon deutlich besser als unter Pioli. Aber
Unter Giampaolo meinst du?
Gianpaolo, ja genau. Aber es war auch Neapel schrecklich zum Zuschauen, finde ich. Also phasenweise. Neapel muss man ja
Was?
sagen, ich habe einen Kumpel
Ja.
geschrieben,
Ja.
der Inter-Fan ist, und dann habe ich geschrieben, Alter, das war ja der 30, na, oder vor dem Tor. Ich schätze, zwei
Ja.
Minuten vor dem Tor habe ich ihm geschrieben, Alter, spielt Neapel mit? Haben die die C-Jugend gebracht? Die sind ja nicht mal am Feld. Die sind
Ja, kein
ja.
Wunder, dass wir ein Gegentor bekommen haben, wenn du so
Ja?
Auge machst, Alter, und die runter machst vorher. Jetzt weiß ich, warum wir dieses 1-0 bekommen haben. Du warst schuld.
11 Hydranten am Feld gespannt sind, so ist Neapel rumgelaufen. Das war ja fürchterlich. Dagegen war ja Juventus das brillanteste Spiel des Jahres gegen Bergamo, was Neapel da abgeliefert hat. Also,
Oh, das, boah, das ist schon eine richtige Beleidigung, Alter. Ohne Scheiße.
ich fand Neapel wirklich eher
Ja, die
katastrophal.
waren auch kacke. Brauchen wir nicht drum herum zu reden.
Ja.
Neapel, also das, wie man Neapel in den letzten Jahren kennt, die waren wirklich ein Schatten ihrer selbst. Und ich fand nicht nur Insigne scheiße, ganz ehrlich, von dieser ganzen Mannschaft sind mir nur zwei Leute positiv aufgefallen. Das war
Benedikt Schwan und
Koulibaly
Sissé
und
und Alan.
Alan.
Ja,
Ja.
genau. Es waren auch
Ey.
meine zwei.
Alter, das wären die beiden nicht auf dem Feld gewesen, dann wäre der Laden den Bach runtergegangen. Wie oft die in der Not geklärt haben, dieser Alan, der ist
War
so,
stark.
Junge, der hat gefühlt jeden Zweikampf da im Mittelfeld gewonnen, ne? Und wie viele
Ja.
Bälle der wieder erobert hat, der war richtig lästig so, ne?
Ja.
Und unglaublich, wie wichtig der für Neapel ist. Und ich bin mir sicher, hätte nur einer von beiden gefehlt, hätten die das Spiel verloren. Definitiv.
Ja.
Und ich finde es bemerkenswert, dass ein Alan, der jetzt auch wieder hier Sanktionen bekommt, 200.000 Euro Strafe zahlen muss und alles,
Kulibali auch.
Koulibaly auch, dass die beiden, ja, das sind richtige Profis, die gehen mit der richtigen Mentalität auf den Platz und bringen trotzdem ihre Leistung, angesichts der Umstände, die da gerade herrschen.
Ja.
Aber der Rest, Alter, ey, da leck mich doch am Arsch, da geht ja gar nichts gerade und ich glaube auch
Nein, und du
nicht.
bist. Ich habe noch so eine geile Aussage. Also da, Elmas ist ja scheinbar auch sanktioniert worden, aber schon davor. Und da gibt es so Spieler, wir haben Elmas mal bei den fünf Newcomern, also wenn ihr die positiven Seiten von Elmas hören wollt, checkt unseren vorigen Podcast, zwei Podcasts vorher und die fünf Newcomer. Aber Elmas hat doch tatsächlich vor dem Milan-Spiel gesagt, und da frage ich mich, Junge, bist du gegen die Wand gelaufen? Also, da sagt der Elmas doch tatsächlich, Napoli can win the Scudetto this season. Alter, ihr steigt vorher ab, bevor ihr den Scudetto holt. Also, was laberst du? Der glaubt an den
Alter,
Scudetto.
ist das dein
Den haben sie aber
Ernst?
dann abgedreht. Ja, den haben sie dann abgedreht. Also, dann haben sie gesagt, Elmas darf auch keine Interviews mehr geben. Man, ist der noch gesund?
Alter Schwede. Hat
Was
der eine
labert
Gehirnwäsche vom De Laurentiis bekommen oder was? Ey,
der?
also, da fällt mir echt gar nichts mehr ein, ne?
Also, Wahnsinn.
Ja.
Das, ja, da ist auch.
Ist auf jeden
Ja.
Fall ein positiver Mensch, kann man sagen, ja, der
Ja,
auch
wenn man es
in
so sagen möchte,
schwierigen
dann ja.
Zeiten das Ziel aus den Augen nicht verliert. Aber Alter, das ist schon echt krasse Realitätsverzerrung angesichts
Ja, das ist
dessen,
so, wie
was
wenn
die
du
sich
jetzt
da.
sagst, als Sparta-Prag-Spieler, wir wollen die Champions League noch gewinnen. Ja.
Ja, ist echt so,
Ja,
Alter, ohne
wir
Scheiß.
holen den Titel. Ja.
Ja.
Bei allen Respekt vor Neapel, und wir haben sie auch vor der Saison extrem hoch eingestuft, aber das jetzt zu sagen, das ist krank. Also vor der Saison wäre es okay gewesen, wenn du sagst, okay, du forderst Juve, der Kader ist extrem stark mit einem guten Trainer, aber bei Neapel brennt es heimlich überall Lichterloh, vom Präsidenten angefangen, über die Fans, über die Gewaltexzesse in der Stadt und hin und her. Also ja, da haben wir eh schon mal auch besprochen, das ist nicht ein Brandherd, Neapel brennt gerade und davon Scudetto zu
Lichterloh.
sprechen, das ist einfach gar nichts.
Also würdest du es
Aber
auch unterschreiben, wenn ich zu dir sagen würde, Neapel ist doch auf jeden Fall am Arsch, auch für die nächsten Jahre.
ja, es wirkt so für mich, ja, denn ich glaube nicht, dass auch so professionell so Spieler wie Alan und Koulibaly wirken, dass sie das auch für ihre Familie noch länger tragen wollen, denn das sind so Spieler, die bleiben auch beim Verein, weil sie sich identifizieren und dann identifizierst du dich auch mit den Leuten, mit der Stadt und mit den Fans. Wenn du aber dann überfallen wirst, du bedroht wirst, du vom Präsidenten sanktioniert wirst und du eigentlich nur gefickt wirst, dann irgendwann sagst du, warum soll ich eigentlich noch in Neapel bleiben? Denn jetzt, weil es so eine strahlende Stadt ist oder weil alles dort so schön ist, alleine deswegen bist du ja nicht dort und wegen Gehalt ist auch nicht, da kannst du woanders auch mehr verdienen. Und was hält die Spieler dann noch dort? Mertens will Neapel verlassen, Callejon will sie verlassen. Wenn Koulibaly und Alana auch noch gehen, dann bricht für mich das ganze
Die
Gefüge,
Achse, ja, ciao.
die Achse, die ganze Struktur ist dann weg und dann fängt Neapel wieder komplett am Boden
Von
an,
vorne,
dort,
ja, genau.
wo Inter und Milan, keine Ahnung,
Genau.
2010 oder 2011 waren, einfach am absoluten Sockel und du kannst dich dann wieder neu orientieren und eierst dann vielleicht da jahrelang so rum, wie es Milan und Inter dann auch getan
Genau.
haben.
Ich behaupte auch ganz klar, die Zeit ist vorbei von Neapel, weil, wie wir es gerade angesprochen haben, diese Führungsspieler werden gehen, ja, allein aus Sicherheitsgründen und auch, weil sie sich mit dem Verein nicht identifizieren. Und dann finde erstmal neue Spieler, die freiwillig zu so einem Verein gehen, wo du genau weißt, da kann die Stimmung ganz schnell kippen, sodass wir Angst um unsere Sicherheit haben müssen. Das macht doch keiner mehr. Kannst du mir sagen, was du willst? Das wird jetzt erstmal Nachhall haben. Das wird noch ein paar Jahre so stehen bleiben. Die Neapel-Fans kacken sich in ihre eigene Suppe. Für mich, trotz alledem, der Hauptschuldige, der Fisch stinkt hier vom Kopf, Präsident Aurelio De Laurentiis, hat's verkackt von Anfang an, vor der Saison. Die entscheidenden Spieler war ja zu geizig, James Rodriguez und wie sie alle heißen, wo man hätte den Kader aufs Scudetto-Niveau schrauben können. Er war zu geizig, hat es verkackt. Dann ist er zu geizig, um Mertens und Callejon ein adäquates Gehalt zu bezahlen, dass sie weiterhin da bleiben. So wichtige Führungsspieler zu halten, ist er zu geizig. Okay, die werden auch gehen. Und dann noch die Mannschaft plus Trainer gegen sich aufzubringen, weil er die einfach sanktioniert und es keiner verstehen kann, ist der nächste Bock von De Laurentiis. Und Digga, das war's. Das
Ja,
war's
man muss
doch.
ja
Wo
auch
sollte.
sagen, das war ja schon eigentlich für mich eine Sensation, dass Carlo Ancelotti den SSC Neapel übernimmt. Bei allen Respekt vor den Leistungen in den letzten Jahren, aber Carlo Ancelotti der gehört zu den fünf erfolgreichsten Trainern in der Geschichte dieses Sports. Und dass der dann den SSC Neapel übernimmt, und klar mit der Perspektive, mit Champions League, aber die Kategorie Trainer. Die bekommt ja Neapel auch nie wieder. Die müssen dann auch wieder auf eine Kategorie Trainer zurückgreifen, wo sie dann hoffen, dass das was wird, so wie es Milan mit Gianpaolo probiert hat quasi, ne? Und das kann dann auch jahrelang wieder in den Arsch gehen. Die erwischen dann keinen Spieler in der Kategorie. Also ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie dessen Allegri antut. Weil klar, Allegri saß im Stadion. Ja, klar, saß im Stadion, hat nichts zu tun und wohnt in der Nähe und zieht sich halt einen Spieler an. Ja. Das heißt aber nicht, dass Allegri deswegen den SSC Neapel übernimmt. Also, ja,
Nee,
für mich
nee,
auch eine
das wird
große
nichts mehr.
Baustelle und SSC Neapel könnte mal sein, dass die jetzt 2, 3 Jahre vielleicht, ja, vielleicht nicht mehr ganz vorne angreifen können, ja.
Nee. Ich glaube auch nicht. Also das wird jetzt in den nächsten Jahren so Euroleague-mäßig, vielleicht sogar noch schlechter ablaufen. Also das wird, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass De Laurentiis noch Bock hat, da weiter stark zu investieren. Vor allem, wenn du dann siehst, du
Stand
hast, was?
auch mal im Raum, ob er nicht Anteile verkaufen will und so. Ich meine, das könnte natürlich
Das
dann
sagt doch
schon
schon
wieder sein.
alles. Ja.
Ja, aber das könnte dann wieder sein, was positiv sein könnte. Also ich würde jetzt auch mit dem Präsidenten oder mit der Struktur nichts anfangen können, wenn da
Nee.
jetzt neue Strukturen vollkommen neu aufgebaut wird mit einem neuen Präsidenten, der bereit ist, eine Menge Kohle zu investieren, dann bist du auch echt als Spieler gewillt, noch zu bleiben, aber das müsste jetzt dann im nächsten Jahr über die Bühne gehen.
Genau.
Sonst ist das
Richtig.
sicher nicht da. Das wäre für mich so die Rettung für den SSC, dass sie ihren Status da behalten können. Mit De Laurentiis sehe ich da den Bach runtergehen.
Richtig. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit. Solange der Typ da ist, glaube ich, wird das nichts mehr. Aber ja, falls sie wirklich, wie du sagst, komplett auf einen neuen Präsident setzen, die ganzen Strukturen erneuert werden, dann kann das was werden. Aber so, Alter, ist für mich der Verein auf jeden Fall die nächsten Jahre nicht mehr unter den Top 4 zu finden. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Okay. Machen wir die Kiste zu?
Ja, schon wieder lang
Ja, ne?
gelabert.
Genau, denke ich auch. Und ja, liebe Tifosi, dann machen wir nochmal eine kleine Pause und danach geht's weiter mit den restlichen Partien. Bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution. Der Knappencast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Serie Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen nun zum nächsten, ja, Topspiel, kann man jetzt nicht sagen. Torino vs. Inter, dafür ist Torino nicht stark genug. Aber zumindest der Tabellenzweite musste da gegen die Granata ran und gewann die Partie mit 3-0. Und ja, im Rahmen dieser Partie, bevor wir jetzt auf die Einzelheiten eingehen, hat Antonio Conte noch für jeden Liebhaber, ja, sehr interessante Sextipps gehabt, René. Hast du davon mitbekommen? Hast du's, vor allem, hast du diese Sextipps schon selbst umgesetzt?
Ich bin kein Fußballprofi. Das heißt, ich darf auch oben liegen.
Ah, du darfst, okay. Bitte erzähl den Tifosi aus dem Nähkästchen, ja. Und den, ja.
So geil, ich weiß auch nicht,
Kamasutra,
wie die Idee gekommen ist. Ich glaube, er muss ja auch zu Hause jetzt rechtfertigen, wahrscheinlich bei der Familie für das, aber das ist dem General wahrscheinlich egal. Ja. Geil, er hat gesagt, während der Saison sollte es nicht so lange dauern und der Aufwand so gering wie möglich sein. Man sollte also unten liegen und es am besten mit der Ehefrau tun. Denn es muss ja nichts Außergewöhnliches sein.
Oh, Alter. Also, ich glaube, da ist so manch Frau enttäuscht, wenn sie solche Worte von so einem Schönling hören, wo man eigentlich denkt, so voll der leidenschaftliche Liebhaber, und dann lässt er solche Sätze raus, Alter. Wer hätte das gedacht, ne? Aber,
geil.
Ja, richtig geil.
Lautaro Martinez hat dann dem General sofort gefolgt und hat dann im Interview nach dem Torino-Spiel gesagt, wir müssen im Training weiterhin hart arbeiten und zu Hause müssen wir uns eben ausruhen, genauso wie er sagt.
Wir müssen unten liegen.
Ja, genau. Das war quasi auch, er hat das Interview genutzt, um es seiner Freundin mitzuteilen. Also.
Genau. Ja, und so wie es aussieht, scheinen seine Mann die Befehle des Generals befolgt zu haben, denn es stand am Ende ein 3-0-Sieg zu Buche. Und Inter gewann das Spiel im Stil einer Spitzenmannschaft, ließ kaum eine richtige Torchance zu und zeigte sich vorne mit den beiden Torjägern Lukaku, der sein 10. Saisontor im 13. Spiel erzielte, und Martinez mit seinem 6. Tor im 13. Spiel. Brandgefährlich. Und ja, René, wenn ich ganz ehrlich bin, mich überzeugt Inter bisher mehr. Was denkst du, oder besser gesagt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wer am Ende Meister wird, wen würdest du jetzt aus dem Stegreif denken? Du darfst nicht lange nachdenken, hau raus.
Wie, wenn ich es mir vergönne oder wenn ich es glaube?
Nein, was denkst du so? Nicht vergönnen, sondern jetzt.
Ja, von jetzt, nur klar, also mit der Voodoo-Puppe Juve wird Meister. Also die gewinnen jedes Spiel, egal wie schlecht sie sind. Also so leid man das tut. Also das ist ja Wahnsinn. Aus dem Stegreif spielt Inter besser und souveräner, aber Juve gewinnt jedes Spiel. Und egal wie kacke sie sind, stell dir mal vor, die spielen gut, was passiert dann?
Ja, das stimmt auch. Aber ich würde jetzt tatsächlich, ich habe mich so ein bisschen auf Inter eingeschossen. Also ich glaube schon, dass ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, Inter wird dieses Jahr Meister. Ja? Ich weiß, kann man mich für diese Aussage anal nehmen.
Du bist
aber
so mutig, Sascha. Und
danke.
Grande, Sascha Barian.
Ich opfere mich für diesen Podcast und für die Einschaltquote. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil ich halt einfach finde, gegen die Kleinen ist Inter souveräner, und ich glaube halt, der Weg führt dieses Jahr über die Kleinen, und daher... Sage ich
Inter gut, wirklich. Also solange sie das Level halten können, für mich wirkt es aktuell schon so, wie wenn Inter so ein Marathonläufer ist, die aktuell schon ein bisschen über ihren Level laufen und sie können das Level aber halten, weil vorn da der Tempogeber ist, mit dem ziehen sie mit, ja. Und du musst aber die ganze Saison das Level halten.
Ja, da hast du
Weil
recht,
mir wird
ja.
so vorkommen, wenn sie einmal stehen bleiben, dann kommen sie auch nicht mehr ins Laufen. Also ja. Conte hat es auch schon mehrmals angesagt, ob das nicht so ähnlich ist wie die erste Saison mit Chelsea. Und er weist immer wieder darauf hin, dass es bei Weitem nicht so ist wie bei Chelsea. Denn bei Chelsea hat er jede Woche Zeit, sich eine Woche auf die Spiele vorzubereiten und er hatte keine Doppelbelastung. Und das stellt er immer wieder hin, dass Inters Kader eben mit Doppelbelastung und so Schwierigkeiten haben wird in Zukunft. Wir haben jetzt erst Spieltag 13, bis jetzt geht es sehr, sehr gut. Und Inter spielt immer noch sehr, sehr gut, aber ja, es hat in den letzten Wochen bis auf das Spiel gegen Torino auch ab und an mal ein bisschen mühseliger, ein bisschen knapper, immer nur mit einem Tor Vorsprung und so. Es war nicht so ganz frei von der Hand, finde ich, aber obwohl Inter aktuell immer noch deutlich besser spielt als Juve, das auf jeden Fall. Also sehr, sehr souverän. Und was man halt jetzt eben die Kaderplanungen, auf die Conte schon eingegangen ist, die haben wir auch schon gesprochen, war jetzt dann halt das Negative, wenn wir aufs Spiel eingehen. Nicola Barella hat sich sehr, sehr schwer verletzt.
Ah ja, und stimmt.
Man weiß jetzt noch nicht, ob es Wochen sind, ob es Monate sind, ob es die ganze Saison ist und
muss auf jeden Fall operiert werden.
Haben ja, muss operiert werden. Knorpelfrakturen scheinbar müssen entfernt werden. Es hört sich jetzt nicht so an, wenn das 3-4 Wochen werden.
Ja, das stimmt.
Ich hoffe das allerbeste natürlich für ihn jetzt gerade, wo er gut reinkommt und dann sowas. Ja. Wir haben das leider immer wieder schon miterlebt, leider bei jungen, starken Spielern, die dann eine Verletzung so massiv zurückwirft. Wir hoffen, dass es Barella nichts Großes ist, aber das tut natürlich eine Mannschaft wie Inter viel, viel mehr weh, als wie wenn bei Juve mal 5 Leute ausfallen, da merkst du es nicht mal. Und Sensi ist es da auch eine lange Zeit ausgefallen, weiß man auch noch nicht zu 100%. Da, ja, ist natürlich die Kaderbreite, spricht auch natürlich für Juve. Aber ja. Lukaku, wenn man das mal so sieht, Lukaku hat gerade mit seinem 10. Treffer, wie du es angesprochen hast, in der ersten Saison sogar Milito und Ronaldo überholt. Ja, die hatten dann nur in 13 Spielen nur 9 Stück Tore erzielt. Also das ist schon Grande Lukaku und mit Lautaro Martinez, also recht viel geiler geht's vorne eigentlich nicht. Also die zwei sind auf jeden Fall Scudetto-Level. Also da gibt's keine Zweifel für mich. Also
Die ergänzen geil. Sich auch toll, ne?
Richtig, richtig geiles Duo. Ne?
Ja, kongeniales Duo auf jeden Fall. Aber ich finde auch, De Vrij war total motiviert, nachdem du ihn da nominiert hattest für dein Top-Team.
Ne? Was glaubst du?
Da hat er direkt mal zugeschlagen hier für den René. Ne?
Bei mir schlägt jeder zu, den ich im Top-Team hatte. Smalling, ein Tor und 2 Assists.
Ja, also, genau.
Du hast mal eine richtige Abreibung bekommen.
Ja, hab ich gesehen. Aber ich war ehrlich gesagt noch überrascht, dass ich überhaupt noch so viel Stimmen bekommen habe. Ich habe schon mit einer größeren Schmach gerechnet. Ja. Aber wie ist denn eigentlich ausgegangen am Ende? Ich war nur beim zwischenzeitlichen
65 Stand. 65-35% habe ich gewonnen gegen dich. Um es den Fluss, vielleicht kennen sich da manche jetzt gar nicht aus, weil sie das erste Mal zuhören. Sascha und ich haben in der Vorwoche die etwas andere Top 11 gemacht.
Genau.
Und die Erklärung hört gerne rein. Um was es da gegangen ist, einfach bei meinem Sportpodcast, iTunes oder sonst irgendwo, wo ihr es abonnieren könnt. Seht ihr auf unserem Instagram-Account oder auch auf meinem Sportpodcast und da könnt ihr dann sehen, wie es zu der 11 gekommen ist. Und da habe ich halt De Vrij
Team. Genau. Gönnt euch den Podcast, weil der ist auch mega lustig. Das ist für uns beide ja immer wieder eine schöne Sache, so Specials zu machen, weil wir da auch freier sind und nicht so, wie soll ich sagen, nicht so gezwungen im Programm sind. Ne? Wir haben da irgendwie mehr Spielraum und deswegen wirkt das alles auch ein bisschen freier und das macht uns beiden ja dann auch sehr Spaß, vor allem, weil es ja auch eine gelungene Abwechslung ist. Ne? Gut, dann lass uns mal die Interkiste zumachen. Haben wir wieder lang genug gelabert. Auf jeden Fall, Inter bleibt Juve mit nur einem Punkt Rückstand weiterhin auf den Fersen und hat auf den dritten Lazio bereits 7 Punkte Vorsprung. Der Toro nun auf der 11. Aber weißt du eigentlich, was mit Belotti ist? Haben die schon gesagt, was er hat? Der hat sich ja verletzt in dem Spiel. Mhm,
der ging raus während der ersten Halbzeit. Nein, weiß ich nicht.
Weißt du auch noch nicht?
Nein.
Okay. Ja, muss man mal abwarten. Das hat natürlich Inter auch in die Karten gespielt, aber ja, hoffen wir, dass dem Gallo nicht zu viel passiert ist.
Das Wetter war ja auch eine Katastrophe dort.
Das Alter, ja, das Junge, das Schwimmbad.
Kübeln geschüttet.
Ja, unglaublich. Ja. Da hat sich Petrus einen runtergeholt anscheinend oben am Himmel. Anders kann ich ja nicht erklären, was da für eine Suppe runterkam. Jetzt wird es ja auch noch ordinär. Deswegen machen wir direkt weiter, liebe Tifosi, und widmen uns nun einem Mann, der im Gegensatz zu Antonio Conte ganz stark an seiner Entlassung bastelt. Und zwar geht es um niemand anderes als, du darfst raten, René.
Ich darf raten?
Ja, wer bastelt gerade an seiner Entlassung?
Wer bastelt gerade an seiner Entlassung? nach dem zweiten Spieltag meinst du schon wieder, oder was?
Nee, Fabio, nein.
Grosso,
nein,
Grosso bastelt
nein.
Jetzt schon wieder an seiner Entlassung.
Nein, nein, ganz, ganz jemand anderes. 3-0 und
4-0 verloren.
Nein, nein, ganz jemand anderes.
Ganz jemand anderes. Auf, wo gehst du jetzt hin, Alter? Ja. Unser Liebling. Grande Montel.
Ah, bravo! Bravo! Bravo, Vincenzo! Bravo, Vincenzo!
Ja, das ist so geil. Montella hat ja gesagt, warum Chiesa nicht spielt. Er ist weder psychisch noch physisch, weder mental in der Lage, aktuell zu spielen. Darum packt ihn auch auf die Bank und deswegen ist der Grund, warum er nicht spielt. Aber das mentale Problem ist eigentlich nur der Trainer. Also dass er das Problem,
ja, wollte ich gerade sagen.
Das hat er noch nicht wahrgenommen. Aber.
Alec, ey. Ich habe mich auch gewundert. Ich habe mir die Aufstellung angeguckt. Da habe ich gesagt, hä? Chiesa auf der Bank? Ist das sein Ernst? So. Aber... gut, er kann sich selber ja schlecht auswechseln, ne? Das ist halt die Sache.
Um es jetzt in dieser Form in einer Steigerung zu erwähnen, so schlecht, schlechter, am schlechtesten von der Performance dieses Wochenende war Juve schlecht, Napoli schlechter und am schlechtesten war Florenz. Das war ja eigentlich eine Frechheit, da müssen die Spieler freiwillig auf Gehalt verzichten.
Ja, also
die haben ja nicht mal mitgespielt.
Das war nix.
Das war nix.
Haben die überhaupt eine Torchance gehabt? So
die eine haben richtige. Da, keine Ahnung, vielleicht in 90 Minuten viermal überhaupt über die Mittellinie verirrt. Es war ja Katastrophe. Dann gegen eine Mannschaft wie Hellas Verona. Ja. Die haben jetzt aber schon gut gepunktet, also mit 18 Punkten bei allen Respekt. Aber der Kader von Hellas, sich so zu offenbaren, wie es Florenz getan hat, die dann mit einem 1-0. Ja, das Ergebnis sieht ja noch nicht mal so schlimm aus, wie die Leistung war.
Ja, das war ja. Der steht noch voll gut da, der Montella, mit dieser 1-0-Niederlage, finde ich.
Da könntest du dir vielleicht denken, ja, war wahrscheinlich so ein bisschen.
Die
so
waren stark. Ja.
Lethargisch wieder auftritt, aber es hat auch nicht ganz gereicht. Nein, es war eine Katastrophe. Es war Arbeitsverweigerung. Der Montella muss weg. Ja,
sag mal, der muss entsorgt werden, lieber René.
Dass der immer wieder einen Job kriegt in der Serie A, Sascha, jetzt erklär mir das mal. Das erklärst mir du jetzt. Warum kriegt Montella ständig einen
Job in der Serie A? Boah, Alter, also keine einfachere Frage für mich. Du kannst mir doch nicht so eine... Alter, das ist für mich, als müsste ich jetzt eine Klausur schreiben, ohne gelernt zu haben.
Ich will es wissen. Ja. Das gibt's nicht, der verdient ja Millionen. Schau dir das mal an. Jetzt ohne Witz, wenn die beiden uns
stimmt, die bezahlen dem noch Geld. Ne?
Das ist immer attraktiver, also schlechter geht's nicht, da kann ich ja Ventura holen. Ventura wäre die Steigerung zu Montella vielleicht.
Theoretisch könntest du es machen, ja.
Wir machen jetzt eine neue Kategorie. Der schlechteste Torhüter des Tages heißt ja immer der Consigli der Woche.
Und genau. Für
katastrophale Trainerleistungen bist du der Montella der Woche.
Montella der Woche.
Der Montella der Woche ging diese
ist
Woche.
Ist diese Woche Montella. Ja, das ist geil. Das machen wir jetzt so. Der Montella der Woche. Ist halt nur blöd, wenn Montella immer selber der Montella der Woche wird. Ja, das ist halt die Sache. Aber ganz ehrlich, der, wie heißt der nochmal? Der Ventura, ne? Mhm. Bevor der Nationaltrainer wurde, war er eigentlich ein absolut mittelmäßiger Serie A-Trainer. Er war Mittelmaß. Derzeit muss man zugeben, Montella hat es letzte Saison geschafft, mit der Fiorentina fast in die Serie B zu gehen.
Ja, es war großartig. Ja.
Und diese Saison ist er, es war großartig.
So eine Traditionsverein, fast in die Serie B zu reichen. Also, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Ja. Genau. Und jetzt ist man ja mit Florenz. Ist er auf Platz 10, also ist jetzt wieder im Mittelfeld angekommen. Ich weiß nicht, ob ein Ventura, da jetzt mal wirklich ganz objektiv betrachtet, wirklich schlechter wie ein Montella ist.
Ja, ich denke nicht. Schlechter
geht's. Nee, ne?
Nee.
Ich glaube doch nicht. Und angesichts dessen, ich weiß es nicht, Alter, der Montella
also
macht nicht mal lang.
Wenn die länger an Montella festhalten, da warte mal, wo die Reise hingeht bis Weihnachten. Also,
ja. Ja. Puh. Die haben auch nur einen Sieg aus den letzten 6 Spielen eingefahren. Einen.
Wahnsinn,
du weißt, meistens...
Dass die Spiel gewinnen unter Montella, das ist Wahnsinn.
Ja, wir haben dieses am Anfang gemacht. Vor allem erinnerst du dich an dieses Spiel gegen Juve, wo die so krass waren. Obwohl, ja. Momentan ist ja jeder krass gegen Juve. Aber Juve gewinnt am Ende das Spiel, ne?
Florenz war gegen Juve und gegen Milan eigentlich schon stark. Also das waren so
ja.
Spiele. Aber das war einfach die individuelle Klasse der Spiele.
Ja.
Der Spieler dann, wo sie dann gut ausgesehen haben. Montella schafft, dass er jeden Spieler schwächer macht. Das ist,
ja.
Das ist ein großartiges Händchen. Conte schafft, jeder Spieler wird 2 Klassen besser. Montella schafft, dass überragende Fußballer wie Chiesa oder Ribéry aussehen, als wäre das so Viertligatypen.
Also ja, ja, ja.
Unfassbar.
Ja.
Und Chiesa war Montella ein bisschen zu stark. Da hat er sich gedacht, lass ich sicherheitshalber gar nicht spielen, das ist Blödsinn.
Genau. Das den werde ich jetzt mental zermürben und setze ihn auf die Bank.
Den zerbreche ich jetzt.
Genau, der Zerbrecher aus der Toskana. Gut, dann lass uns die Kiste auch mal zumachen, obwohl wir schon noch gar nicht gesagt haben, wie die gespielt haben. Also sie haben gegen Hellas Verona 1-0 verloren durch ein, das muss man ja wohl zugeben, einen wunderschönen Angriff, Alter.
Geil
ja.
Rausgespielt.
Gell? Mhm. Das muss man wirklich sagen, das war ein sehr, sehr, schaut euch den Treffer bitte an, so sieht Fußball aus dem Handbuch aus und ich finde, Trainer Juric macht wirklich eine tolle Leistung, tollen Job bei Hellas Verona und dafür, dass er so ein Personal hat, ja, überragend, das dass sie da...
Maximum raus.
Ja.
Wirklich sagen, 18 ja. Punkte aus 13 Spielen, die sind 9.
Ja.
Mit dem Kader. Ich glaube, ja. Wir hatten beide Hellas bei der Saisonprognose auf dem letzten oder
vorletzten.
Oder ja relativ sicher, ja. Also ja. Die sind momentan die Sensation von den schwächeren Teams, also
ja, ist
muss ich
so.
Schon sagen.
Absolut.
Toll.
Gut, dann machen wir hier die Kiste zu und kommen zum nächsten Spiel und zwar spielte die Roma zu Hause gegen Brescia und zwar gewann die Giallorossi mit 3-0 nach einer wieder mal schwachen ersten Halbzeit. Gewann sie dann aufgrund eines ganz klaren Chancenpluses in der zweiten Halbzeit die Partie und ja, die Tore, ne, dein Mann, Smalling, absolut motiviert durch diese, warte, ich klatsche mit dir.
Im Beast-Mode.
Absolut, absoluter Beast-Mode von Smalling. Der war ja gefühlt an jedem Treffer beteiligt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der hat selber einen gemacht, der hat den von Mancini vorbereitet. Und
den von Chico auch.
Von Chico auch noch, ne?
Ja, da hat er auch
bekommen. Was hast du gemacht mit dem Kerl? Was ist dein Geheimnis,
Doping.
René?
Ich doping.
Einfach nur Doping. Geil, ey. Also der hat richtig rasiert da und ja.
Ja, ich will Smalling aktuell auch mal im Sturm versuchen.
Ja, kannst du bringen, ja.
Ist auch nicht richtig gut eigentlich momentan drin. Nee. Könnte man Smalling auch mal in der Zentrale versuchen. Nein, aber auch defensiv.
Ja.
Smalling ist schon auch eine der Überraschungen. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt die englische Premier League jetzt nicht so stark verfolgt, aber wir haben einen Partner bei 90+ und die haben sich dann auch ab und an ein bisschen lustig gemacht, dann, was ich mitbekommen, auch über Smalling. Ich glaube, das war jetzt in der Premier League nicht der beste Innenverteidiger.
Ja.
Aber man sieht da schon, dass er sich in Italien gut reinfindet. Also das ist, weiß nicht, ob das so ein Ding ist wie bei Fazio, der in der ersten Saison auch überragend war und dann danach scheiße wurde. Aber momentan sieht, ich habe so ein geiles Bild, da haben sie das Smalling-Gesicht in Maldini reinkopiert. Und dann haben sie das Smaldini haben sie ihn genannt.
Smaldini ist auch geil. Aber ja. Kann auch.
Momentan hat er sich das Lob trotzdem auf jeden Fall verdient. Also Smalling momentan ja. Defensiv stabil und auch offensiv mit dem Kopfball sehr, sehr gefährlich.
Ja, absolut, finde ich auch. Gut. Dann schließen wir auch die Partie ab, denn ja. Aus den letzten 5 Ligapartien konnte die Fonseca-Truppe 4 Siege einfahren, ist on verge, reizt sich auf Platz 4 ein. Sag mal, hat Cagliari schon, die haben doch schon gespielt heute mit der
2-2 heute.
2-2.
Haben 2-0 geführt und dann Oha. Haben 9 Sarden gegen 10 Leute von Lecce dann noch 2-2 gespielt und in der 90. Minute ist erst der Ausgleich für Lecce gefallen.
Okay.
Quasi. Da hat Cagliari jetzt Punkte liegen gelassen.
Und ist Rom jetzt noch Vierter oder haben die überholt?
Na, Cagliari ist Vierter, Punkte gleich.
Cagliari bleibt Vierter durch das Unentschieden.
Ja, genau. Und wer hat wieder getroffen? Der Ninja.
Der Ninja.
Der Ninja hat wieder getroffen.
Geiler Scheiß. der bleibt einfach am Limit. Sehr, sehr geil. Geht mir tierisch rein. Gut, dann bleibt also die Roma auf Platz 5. Und ja, wir kommen dann zur nächsten Partie. Und zwar Sassuolo gegen Lazio. 2-1 verloren. Lazio kommt noch mit einem blauen Auge davon, da die Nero Verdi eine ansehnliche Leistung gegen die Römer zeigten. Aber am Ende entschied wieder mal die individuelle Klasse und ja, sorgte dafür, dass die Laziali die 3 Punkte mit nach Hause nahmen und weiterhin Platz 3 besetzen. Und ja, René, auch Immobile, motiviert durch deine Nominierung, wieder getroffen. Ja. 15. Tor jetzt, ne?
Die Wahnsinn, Saison. Was soll ich zu Immobile sagen? Ja. Der Geilste. Der ja. Geilste aktuell. Ja. Und der Geilste ist ebenfalls noch dort. Mit Correa, der ebenfalls der Geilste ist. Also Lazio ziemlich viel geile Leute. Aber mein Favorite bei Lazio ist eigentlich der Trainer. Und das habe ich auch vor der Saison schon gesagt. Und Inzaghi schafft es wieder, dann auch so Spiele, die oft an der Kippe stehen, dann trotzdem zu entscheiden. Also ich bin echt gespannt, was Simone Inzaghi machen wird, wenn der mal ein Team vom obersten Regal trainiert, was der da zustande bringt. Denn für mich hat der die Anlagen, dass er die ganz, ganz großen Teams auch übernehmen kann, also und vielleicht auch zu Titeln führen kann. Also ja, wie gesagt,
war schon überragend,
Gasperini ebenfalls, ziehe ich ebenfalls meinen Hut, großartige Spielanlage, was der hat. Inzaghi, das wäre so mein Mann. Also gefällt mir richtig, richtig geil.
Boah, Alter, wir haben eine Stunde und
20
Minuten.
Oh, ja, da packt man noch ein bisschen was drauf.
Also nur noch mal zum Statistischen, liebe Divosi, ich will euch gar nicht lange aufhalten, ich baller das jetzt schnell raus. Luis Alberto mit seiner 9. Vorlage, ja, muss auch mal erwähnt werden, ist halt auch schon endkrass. Und Caputo, der läuft ja auch so ein bisschen unterm Radar, aber ich habe auch seine Statistik gesehen, die ist auch voll gut, Alter. Der hat ja 9 Scorer-Punkte aus 10 Spielen jetzt, ne? 6 Tore, 3 Vorlagen, ist eigentlich auch saugeil.
Sehr cool, er hat das echt von Empoli hat er voriges Jahr auch gut getroffen gehabt und hat es jetzt dann auch bei Sassuolo jetzt bestätigt. Ja. Ist schon im fortgeschrittenen Alter, also ich glaube jetzt 32 ist er schon, aber der hat sich jetzt dann ab 30 eigentlich gut gemausert und ist wirklich, ich finde schon mittlerweile auch so ein bisschen Pavoletti-Level, also das kannst du schon sagen, starker Serie A-Stürmer.
Ja, ja, finde ich auch. Gut, dann machen wir weiter, also Lazio weiterhin auf der 30, Sassuolo auf der 14. Dann gab es das Emilia-Romagna-Derby zwischen dem FC Bologna und Parma. Das ging 2-2 aus und ja, erwähnenswert, dass unser Youngster Kulusevski, und ich glaube, der war mal war mal motiviert, weil ich ihn nominiert hatte in meiner Startelf.
Genau.
Und der der war nicht nur der beste Mann bei den Toskanern, der gewann die meisten Dribblings im Spiel, spielte weitere 2 tödliche Pässe und hat nun 33 tödliche Pässe in 13 Partien und erzielte mit seinem Tor seinen 8. Scorerpunkt im 13. Spiel und das mit gerade mal 19 Jahren, liebe Tifosi. Und ja, Parma nun auf der 8, Bologna auf 15, René, und ich war total überrascht. Ey, Alter, die haben nur einen Sieg aus den letzten 5 Spielen.
Ja, so vom Gefühl
was geht da
hatte man Bologna schon krasser. Ja, also wenn ich jetzt die Augen zugemacht hätte und jetzt nicht auswendig gewusst, hätte ich schon gesagt, Bologna, die könnten 18 Punkte haben oder so. Also rein so vom Gefühl her waren die für mich auch punktemäßig stärker drauf.
Ja.
Die verkacken jetzt gerade massiv, aber Bolognas Glück ist, sie spielen in 2 Runden gegen Milan. Also da könntest du wieder Punkte geben
dann. Ja. Und als nächstes gegen Neapel.
Oh, da kannst du 6 Punkte planen.
Ja, ja, 2 Aufbaugegner kommen, Alter. Unglaublich, dass wir jemand sowas sagen würden. Ey. Oh, ist das weit gekommen. Gut, dann kommen wir zum allerletzten Spiel heute und auch das schneiden wir nur ganz kurz an. Sampdoria Genua schlägt Udinese Calcio mit 2-1 durch die Tore von Gabbiadini und Ramirez. Das Tor für Udine erzielte Nestorowski, genau so. Und ja, Sub-Coach Claudio Ranieri konnte den ehemaligen Tabellenletzten ordentlich stabilisieren, würde ich mal sagen, ne? Seitdem er da ist. Und katapultierte die Liguria mit nur einer Niederlage aus den letzten 5 Spielen auf Platz 16 und ist damit jetzt auf einem nicht Abstiegsplatz. Und ja, ich finde, das gebührt noch mal ein extra Applaus für Claudio Ranieri, der schon wieder nach der Roma bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist und wirklich Mannschaften stabilisiert und das Optimum aus denen rausholt. Ne?
Das ist auch wichtig, denn Sampdoria muss unbedingt in der Liga bleiben. Also die haben da hinten ja gar nichts verloren. Also eigentlich ist es schon ganz, ganz wichtig, dass man das Genua-Derby vielleicht auch in den nächsten Jahren noch öfter sehen, aber Genua ist halt schon massiv kacke. Ja, machen wir schon ein bisschen Sorgen, dass wir da das nächste Derby verlieren.
Schauen wir mal, gell?
Schauen wir mal.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir dicht an der Stelle, weil wir echt übelst drüber sind. Also
Wahnsinn.
Eine Stunde 20, so wie es aussieht. Deswegen.
Ja, liebe Diffuse, der Plan war eine halbe Stunde, jetzt haben wir anderthalb Stunden. Dann schaltet ihr einfach nach einer Stunde erst rein, das ist auch in Ordnung.
Aber ich habe gesehen, die Kollegen von der Liga, die kommen auch über ihre Stunde, ne?
Ja, klar, ist kein Ding. Ja. Also die Leute haben ja eh nichts anderes zu tun, als uns zuzuhören.
Ich hoffe es doch, Ne? Gut, dann bedanke dich noch bei unserem
Partnern. Genau. Schaut auch bei unseren Partnern auf Facebook und auf Instagram unbedingt vorbei, und zwar bei Forza Milan Kompakt, Italian Football Deutsch, Milan Total und Milan Total TV, bei unserem Premium-Partner 90plus.de.
Ahu!
Bei Juventus Club DOC Vienna, bei Nero Azzurri Germany, Forza Inter Germany und Interger. Ja, vielen Dank.
Yes, baby. Genau so sieht's aus. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Alla prossima. Bis dann. Und
ciao.
Ciao. Schnitt. Also oh Junge, ich muss diese Kopfhörer hier ausziehen.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.